Episode 246 – Wertströme in der Softwareentwicklung. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Justus Graumann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Entwickler und Softwarearchitekt bei der Swiss Re. Hallo, Herr Graumann.
Ja, hallo, oder wie man in der Schweiz sagt, grüezi, ja, oder guten Abend miteinander. Ja, also mein Name ist Justus Graumann. Ich bin bei der Swiss Re oder auf Deutsch Schweizer Rückversicherung seit über 8 Jahren tätig. Rückversicherung ist natürlich ein bisschen, was die Leute vielleicht eher nicht so kennen. Ich erkläre es immer gerne, die Rückversicherung ist praktisch die Versicherung der Erstversicherer. Das ist natürlich ziemlich einfach erklärt. Natürlich machen wir auch hier und da Industrieversicherung und so. Aber das soll ja heute nicht so das Thema sein, dass wir über die Rückversicherung sprechen, sondern immer ein ganz anderes interessantes Thema. Ja.
Genau. Wir haben uns das Thema Wertstrom in der Softwareentwicklung vorgenommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von meinen Zuhörern aus dem Lean-Kontext natürlich mit dem Begriff Wertstrom definitiv was anfangen werden, aber wahrscheinlich die Abbildung, den Transfer zur Softwareentwicklung jetzt nicht notwendigerweise auf dem Schirm haben. Deshalb vielleicht so zum Einstieg die Frage, weil das sonst in der klassischen, sagen wir, Produktionsumfeld natürlich eine wichtige Abgrenzung ist. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wie grenzt sich ein Wertstrom in der Softwareentwicklung ab?
Ja, das ist dann immer die Frage, welchen Scope man setzt. Ja. Wir haben auch bei uns immer so Diskussionen, wie ermittelt man den Wertstrom? Ja, ich sage immer, es ist immer gut, erstmal zu beginnen bei Teams, welche Softwareprodukte sie herstellen und welche Nutzerkreise sie haben. Ja. Und gerade in meinem Umfeld, ich mache auch so DevOps-Transformation, ist es auch enorm wichtig, den Scope nicht so hoch zu setzen. Ja. Sonst hat man nachher einen ziemlich abstrakten Wertstrom. Ja. Und man hat dann eigentlich zu viele Menschen dahinter. Und das ist das Problem, den dann runterzubrechen auf einzelne Änderungen. Ja. Also wir haben dann immer so gemacht, dass wir dann mit einzelnen Teams angefangen haben.
Ja, das zeigt schon mal eine gewisse Ähnlichkeit zum klassischen Wertstrom. Da hat man im Grunde eine ähnliche Herausforderung. Wie grenzt sich so eher produktseitig ab, um nicht so diesen Pullover-Wollknäuel-Effekt zu haben? Ich ziehe an einem Faden und zum Schluss ist der ganze Pullover aufgezogen oder der ganze Wollknäuel.
Genau, richtig, ja.
Jetzt haben Sie gerade noch einen anderen wichtigen Begriff genannt, wo ich auch glaube, dass das jetzt dem klassischen Lean-Menschen wahrscheinlich gar nichts sagt, nämlich DevOps. Und vielleicht sagen Sie da nur 2, 3 Sätze wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, was denn dahinter steckt. Meine Lean-Menschen das einordnen können.
Ja, eigentlich DevOps und Lean, die haben eigentlich, finde ich, ziemlich viel gemeinsam. Und ja, es ist eigentlich auch immer kein Wunder, dass so neue Methoden meistens so aus dem Methodenkoffer von bestehenden Methoden etwas nehmen und ein bisschen anders verpacken und formulieren. Mhm. Der Grundsatz von DevOps ist ja erstmal, ich sage es profan, dass so früher getrennte Teams, so wie klassische Anwendungsentwicklung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite das klassische Operations, die dann die Anwendung betreiben, dass die einfach näher zusammenkommen, ja, dass die praktisch erkennen, okay, an sich, was wir machen, wir betreiben eigentlich zusammen ein Produkt und liefern eigentlich und erzeugen dadurch mit diesem Produkt entweder Freude bei den Anwendern oder einen gewissen Wert, ja. Das ist, Ich finde auch den Begriff Wertstrom, da habe ich auch neulich mal diskutiert, kann man auch mit Nutzen, also kann man lange diskutieren, Wert- oder Nutzenstrom, ja. Mhm. Geht aber in die gleiche Richtung, dass diese gemeinsamen, dass so ein gemeinsames Feeling entsteht, ja, zwischen Dev, diesen Anwendungsentwicklern und Operations, ja. Und das war eigentlich der Ursprung, ja, und daraus hat sich natürlich viel mehr entwickelt oder kann sich viel mehr entwickeln. Ja. Schon allein die Idee, dass man diese Barrieren zwischen klassischen Silos aufhebt, ja, mhm. finde ich auch einen ganz wichtigen ja. Element in DevOps. Ja. So dieses klassische, ja, das ist auch ganz, ganz lustig, klassische Business, das Anforderungen stellt und dann schickt es dann rüber per Word-Dokument an die Entwicklungsabteilung. Die entwickelt dann etwas und schickt das dann auch rüber als Paket, ja, irgendwie an das Operations und das spielt es ein, ja. Und ja, das ist so dieses klassische Silo-Denken, ja. Und es gibt auch viele Ansätze, zum Beispiel im agilen Umfeld, das ja auch das versucht zu brechen.
Ja. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, der ein oder andere, dem natürlich Wertstrom absolut ein Begriff ist und da, wo das herkommt, Mike Rother und Co., der sich jetzt vielleicht fragt, ja, okay, aus der Produktion kenne ich das, wie ist jetzt jemand aus der Softwareentwicklung auf den Begriff Wertstrom gestoßen? Und dann auch noch zu sagen, hey, ist eine coole Sache und ich bilde das auf mein Geschäft, meine Tätigkeit ab.
Ja, das ist auch interessant. Ja, also ich erzähle mal so aus meinem Leben ein bisschen, wie ich vorher kannte ich den Begriff eigentlich auch nicht. Ja, Wertstrom, was ist denn das? Und ich bin eigentlich dadurch raufgekommen, eben über diese DevOps-Einführung. Klassischer Weg. Wir hatten einen DevOps-Consultant von draußen und der hat sich dann überlegt mit uns zusammen, ja, wie bringen wir eigentlich so Teams näher an DevOps, ja. Und der hat dann eben diese Methodik Value Stream Mapping eingeführt. Und natürlich, wenn jetzt einer aus Produktion das sieht, ja, die Optimierungen in Produktion, die sind, kennen das auch an Beispielen, die sind ja sehr an Zahlen fixiert, ja. Der würde vielleicht, wenn er das sieht, sagen, ah, das ist ja, das ist mir zu flach, ja, sag ich mal, weil hier ging es ja viel um qualitative Veränderung bei uns, ja, zu sagen. Mhm. Ja. Genau.
Jetzt, ich selber habe auch einen Software-Hintergrund, sagen wir mal, im früheren Leben, im letzten Jahrtausend, und ich kenne da ein, ja, ich möchte es mal Dilemma nennen, der Softwareproduktion. Ich habe das für mich so unter der Begrifflichkeit, Kunden sind ja nicht gleich Kunden, beziehungsweise ich habe halt unterschiedliche, ja, ich will es gar nicht mal Nutzer nennen. Unter Kunden hat jeder auch sofort ein Bild im Kopf, vielleicht wenn er halt aus einem Produktionsumfeld rauskommt, jemand kauft ein Auto als Kunde und dann fährt er es auch. Das heißt, Käufer, Kunde, Nutzer ist im Grunde alles das Gleiche. Im Software-Kontext und speziell in diesem betrieblich-kommerziellen Kontext, vielleicht bei der Embedded-Software nochmal ein bisschen anders, wo ich jetzt herkomme, da ist ja Anwender und Nutzer, der vor einem Bildschirm sitzt, das ist ja nicht der irgendwann mal entscheidet, ich kaufe diese Software. Und da, daraus hat sich für mich damals, und ich glaube, das ist nicht besser geworden, immer ein gewisses Dilemma ergeben.
Ja, ich finde, erstmal ist es wichtig, von diesem Kundenbegriff ein bisschen abzuweichen. Ja. Also mal ein Beispiel, ich bin also im Finance-Bereich, Finance-IT-Bereich zuständig. Ja. Und es ist schon mal erstmal interessant, wer überhaupt der Kunde ist von dem, was wir erzeugen. Ja. Also sich darüber Gedanken zu machen, weil es wird viel zu leichtsinnig der Begriff Kunde immer verwendet. Der Kunde ist zum Beispiel nicht der Business-User, der Change-Request erstellt, ja, und anfordert, ja. Es muss nicht unbedingt der Kunde sein. Und ich wäre da auch sehr vorsichtig, wenn es Leute sind, die in der gleichen Firma arbeiten. Das sind dann eher Anwender oder User, oder wir haben auch Begriffe bei uns wie Power-User. Ja. Power-User sind, die extrem viel mit der Anwendung arbeiten und auch Feedback geben, sehr schnell Feedback haben. Und die haben auch so meistens, das ist interessant, so spezielle Feedback-Kanäle, ja, zu der IT. Ja. Es ist aber, ich finde das deshalb wichtig, weil der Begriff Kunde wird deshalb manchmal falsch verwendet. Da entsteht so praktisch auch so eine Distanz wieder zwischen dem, der die Anwendung entwickelt, ja, und der die Anwendung nutzt. Da gibt es auch so ein Hierarchiedenken im Gehirn scheinbar, ja. Dass der die Anwendung nutzt, erhaben ist über alles, ja, genau. Er ist schon wichtig, aber es muss halt zusammenspielen, finde ich. Ja,
ja, also, und ich glaube, und im Kontrast halt zu sowas Klassischem wie einem Auto, da ist ja typischerweise der Nutzer,
der das Auto
auch irgendwann mal gekauft hat. Ja. Und dafür bezahlt hat. Jetzt bei einem Software-Anwender, der macht ja selber persönlich, so wie ich jetzt hier vor meinem Bildschirm sitze, ich mache ja nicht meinen Geldbeutel auf. Ja, ich schon, aber jemand in Ihrem Kontext, einer Software, macht ja nicht den Geldbeutel auf. Und, ja. und der kann sich dann auch, und der hat auch nicht, glaube ich, diesen Hebel zu sagen, ja, wenn du mir nicht so entwickelst, wie ich das brauche, bezahle ich nicht dafür. Gehe ich zu jemand anders. Er hat ja gar nicht die Wahl.
Ja, er hat aber schon im innerbetrieblichen Kontext, ne, hatte er schon die Wahl, die Software zu nicht nur zu benutzen, sondern auch hoffentlich auch Feedback zu geben, ja. Ja. Und dass das Feedback auch schnell bei denen ankommt, der die Software betreibt, oder ja, genau. Also die Möglichkeit hat er schon, wenn es, sag ich mal, eine in-house entwickelte Software ist, ja. Ist es in Dingen eine Software, die die Firma kauft von außen, ja, dann muss praktisch, also angenommen, die Swissre hat jetzt ein Produkt von Softwarefirma XYZ gekauft, ja, dann gilt trotzdem, ja, dass eine gute Kommunikation ist zwischen den Nutzern der Software und der die Software praktisch betreibt, oder ein Kontakt hat zur Softwarefirma, um dort auch Feedback zu geben. Es geht ja immer bei Software darum, Software wird ja genutzt, um, sag ich mal, Prozesse zu vereinfachen. Ja. Und sollte ja nicht dafür sein, Prozesse zu erschweren.
Ja, genau. Ja, ja, und mir kommt noch ein Punkt gerade in den Sinn, weil ich es gerade in einem anderen Kontext, bei einem Kunden erlebe. Im Software-Kontext ist man dann eher geneigt manchmal, hat ja die Chance, zu sagen, ja, da bastel ich mir halt irgendwas mit Excel zusammen. diese beliebten Schattenprozesse, die Schatten-IT, genau, ja. die es einem leicht machen. Ich meine, wenn ich das wieder aufs Auto übertrage, kann ich ja nicht sagen, da könnte man es theoretisch auch machen, da greife ich dann zum Tuning oder so irgendwas. Aber da sind dann vielleicht die Möglichkeiten eingeschränkt. Und speziell, wenn man dann über so Dinge wie Low-Code und No-Code nachdenkt, gehen ja da alle Türen auf. Und ich finde es immer ein Stück weit fast sogar gefährlich. Und ich glaube, da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, deshalb ist es umso wichtiger im Grunde hinzuhören, was die Nutzer da draußen wollen, um sie nicht irgendwie auf dunkle Pfade zu führen.
Ja, das ist auch wichtig, aber dieses Excel-Beispiel ist hervorragend gewählt, ja, weil gerade in Finanzabteilungen ist es ja praktisch das Paradetool schlechthin, ja, Excel. Ja. Und in der Tat, an sich kann man es ja auch nicht verhindern, dass die das so bauen, ja. Und das gilt auch so wenn wir zum Wertstrom zurückkommen, bei Analysen geht es ja immer erstmal zu verstehen, was passiert eigentlich, ja. Also diesen Ist-Zustand aufzunehmen. Ja. Gut, es gibt auch Anhänger, die sagen, nein, das brauchen wir nicht, wir wollen den zukünftigen Zustand haben, aber ich bin eher Verfechter des Ist-Zustands aufnehmens, würde ich sagen. Und gerade bei solchen Leuten, die jetzt so mit Excel anfangen, ja, also das Schlimmste, was man machen kann, einfach sagen, nein, also wir verbieten euch das jetzt einfach, ja. Weil die haben das ja nicht ohne Grund gemacht, ja. Meistens, weil die bestehende Software vielleicht nicht das abbildet, was sie gerne machen wollen, oder es zu langsam ist, ja. Also da kenne ich auch Beispiele, jetzt darf ich noch nicht zu viele sagen. Aber es ist ja heutzutage auch so, das Bild des Fachusers hat sich ja auch geändert. Ja, die Leute, die in Fachabteilungen sitzen, die können nicht nur Excel bedienen, sondern die können auch Python-Skripte schreiben und so weiter. Ja. Und das muss man ein bisschen aufnehmen und dann, sag ich mal, wenn man dort eine Software einführt, auch solche Fälle dann verstehen und aufnehmen. Ja. Mhm. Damit dann diese Software das dann auch richtig abbildet. Ja.
Genau, und damit sie letzten Endes den Zweck erfüllt, den sich der Nutzer vorstellt. Und im Grunde ist ja auch das Einzige, was zählt. Weil Software soll ein Problem lösen, einen Prozess ermöglichen, ja, verbessern, beschleunigen. Und wenn sie das nicht macht, dann verliert sie im Grunde schlagartig.
Und aber bleiben wir noch mal bei diesem schönen Beispiel mit dem Excel. Und weil es ja, das ist, finde ich, auch so essentiell bei dieser Wertstromanalyse, dass man schon ein bisschen einen leicht übergeordneten Prozess abbildet oder darstellt, ja, transparent macht. Ja. Es kann ja sein, dass die Person A, ja, irgendwo in der Finanzabteilung in dem Prozess diese tollen Excel macht, ja, Daten zur Person B schickt, ja, die hat auch so eine tolle Excel und beide optimieren praktisch in den Jahren immer in ihren kleinen Excel-Programmen herum, wissen aber nichts voneinander, ja. Und so etwas gilt es auch in Unternehmen ein bisschen zu verhindern. Und das geschieht erst dann, wenn man Transparenz über Teams macht, ja, genau. Ja. Das finde ich über dieses eigentlich faszinierendste Moment in so Wertstrom-Mappings-Analysen, ja, oder Workshops, wenn die Leute dann mal zusammen sind und dann diesen Ist-Zustand mal aufmalen. Ja. Das ist so praktisch wie das Aha-Erlebnis. Ja.
Absolut. Das gibt es im Grunde überall. Das würde ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen. Ich glaube jetzt wieder, die Lean-Menschen klassisch kennen natürlich eine Wertstromanalyse. Mhm. Und der Mike Rother hat ja nicht umsonst sein erstes Buch zu dem Thema Learning to See, also Sehen, Lernen genannt. Und jetzt da mal dann konkret nachgefragt, jetzt ist ja Software nichts. Gut, ich sehe eine Benutzeroberfläche, aber so wirklich was sehen, wie wenn ich durch eine Produktion durchlaufe, da stehen Waren rum, Zwischenmaterial steht rum, da stehen natürlich Maschinen, Anlagen rum. So eins zu eins lässt sich ja auf den ersten Blick nicht übertragen. Und trotzdem, Sie haben es ja mehrfach schon erwähnt, nutzen Sie es. Und deshalb mal da nochmal hinterfragt, ja, wie funktioniert hier das Sehen lernen, verstehen dadurch, wenn es eigentlich nichts Physisches zu sehen gibt?
Ja gut, es passiert schon etwas Physisches oder es agieren ja eigentlich letztendlich Menschen miteinander in der Nutzung und Entwicklung der Software. Ja. Bloß der Unterschied ist hier ein wenig, man hat kein physisches Produkt ja vor sich. Man sagt so, ja, jetzt können wir es anfassen und ein bisschen ausprobieren. Ja, das hat man nicht. Und man sieht auch nicht diese ganzen Werkshallen, wie das Produkt entsteht. Was man aber auch erkennen kann, dass man den Prozessablauf, ja, so ein bisschen die Möglichkeit hat zu erkennen, wenn man einfach mit den Leuten redet. Und das klingt jetzt so profan, ja, rede doch mal mit den Leuten, sondern mit den Leuten redet, die wirklich, sag ich mal, Dinge tun. Ja, also es, in unseren Analysen, wir haben das mit, vorgefertigten Interviews gemacht. Wir haben uns überlegt, welche Fragen wollen wir stellen, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, jetzt, sag ich mal, Projektteams zu begleiten. Ja. Mhm. Das haben wir immer so strukturierte Interviews gemacht und an sich aus den Interviews haben wir dann eine Idee entwickelt, wie der Ist-Wertstrom aussieht, ja. Aber, und das finde ich immer ganz wichtig, letztendlich war das nur eine Vorbereitungsstufe für einen Workshop. Also die Leute, die an den Interviews beteiligt, die wir interviewt haben, die haben letztlich abgestimmt oder noch diesen Ist-Zustand, dieses Ist-Verständnis eines Wertstroms, haben sie gesagt, ja, das ist es, oder haben sie es noch innerhalb des Workshops verändert. Aber es ist wirklich eine Kunst wertfrei zuzuhören. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft.
Ja, kann ich nur
ich gebe Ihnen mal ein ganz, ganz lustiges Beispiel. Ja. Am Anfang, das passierte halt eben als Anfänger in diesem Bereich. Ja. Wenn man jetzt ein Team einfach so fragt, wie viele Deployments die im Monat haben, also Software-Deployments in Produktion, und die sagen einfach, wir hätten nur eins. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, so aus der DevOps-Sicht, das ist jetzt aber komisch, ja. Eins, ja, klingt mir jetzt ziemlich wenig, ja. Und dann könnte man sofort kommen bei so einer Zahl, jetzt will ich die jetzt challengen, ja. Jetzt sage ich, nein, das ist ja eigentlich viel zu wenig, was ihr da macht. Aber man muss ja erstmal verstehen, ja, liegt es vielleicht an dem Business Case, dass sie so wenig machen? Oder dürfen sie nur ein Deployment machen aus regulatorischen Gründen etc. etc. Man muss also wirklich den ganzen Kontext verstehen und nicht zu Schnellschüssen kommen. Ja.
Um vielleicht da auch wieder, ich setze immer so ein bisschen die Brille oder die Ohren der klassischen Lean-Menschen auf. Jetzt in dem physischen Wertstrom haben wir zwei so ganz große Elemente. Wir haben halt Anlagen, Arbeitsplätze, also da, wo Wert entsteht. Und dann haben wir zwischendrin immer diese klassischen Pufferlager, die halt dann typischerweise die Durchlaufzeit erhöhen. Was sind denn so typische Elemente? Sind es auch nur zwei oder sind es eventuell mehr in Wertströmen in der Softwareproduktion?
Ja, es gibt, jetzt muss ich mal so ein bisschen mein Gehirn herumkramen, was wir da so erlebt haben. Also es gibt ja auch im klassischen Wertstrom so den Begriff des Waste oder und da gibt es natürlich so wirklich der Klassiker ist immer, wie Teams miteinander kommunizieren. Und lustigerweise gibt es dann solche Sachen wie, wir schreiben mal eine Mail und fragen dann eine Woche später nach, ob da eine Antwort gekommen sind. Ja. Also diese Wartepuffer, die sind eigentlich so legendär. Mhm. Ja. Und auch die Transparenz, zum Beispiel über einen Request bei einem anderen Team, das ist praktisch, dass man nicht immer nachfragen muss, sondern es ist halt offensichtlich irgendwo, wie der Zustand ist. Ja. Solche Dinge sind eigentlich immer, finde ich, schon prädestiniert im Bereich Softwareentwicklung. Ja.
Gut, dann höre ich jetzt ein Stück weit raus. Im Grunde ist natürlich ein Informationsfluss, den ich habe, im Vergleich zu einem physischen Produkt, das da langsam angereichert wird, wo dran rumgeschraubt wird, wo irgendwie bearbeitet wird. Hier habe ich einen Informationsfluss. Und da kann natürlich genau das Gleiche passieren, dass es, wie Sie es gerade angedeutet haben, dass es halt einfach irgendwo mal eine Woche lang rumliegt, bis jemand nachfragt, in der Mailbox drin, wo halt jemand von oben oder von unten, von links, von rechts abarbeitet. Und da kommt jetzt der Gedanke, das sind natürlich dann auch diese typischen, und das lässt sich dann wieder eins zu eins fast übertragen, diese typischen Warte- und Liegezeiten. Aus der Brille dessen, der da als Kunde, als interner Kunde irgendwie was haben will und dann da eine Mail oder irgendwas anderes hinschickt und dann halt nicht gleich am nächsten Tag sagt, ja, wie ist es, sondern halt vielleicht eine Woche wartet. Mhm. Und dann erst rauskommt, ja, es ist eine Woche rumgelegen aus dem Grund.
Genau, ja. Und es ist einfach, was mir immer wichtig ist, zu sagen, ja, der erste Schritt ist immer Transparenz zu schaffen. Mhm. Ja. Es geht jetzt nicht erstmal im ersten Schritt dieses Fingerpointing zu machen, ja, es ist schlecht, ja, dass es eine Woche herumliegt, sondern es muss erstmal gesehen werden, ja, dass es eine Woche herumliegt, ja. Und es muss allen klar, also wirklich eine Transparenz da sein, dass es eine Woche herumliegt, ja. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Begriff Gemba Works, ja, ist ja, eigentlich auch ein klassischer Lean-Begriff. Wir haben das so als abstrakten Gemba Walk gesagt. Also Gemba Walk wäre eigentlich, wenn man ins Büro geht und dann wirklich den Leuten zuschaut, ja, Was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Fehler vom User kommt und man sitzt da in der Nähe und beobachtet einfach? Ne? Und das ist jetzt zurzeit eh nicht möglich, aber auch bei verteilten Teams ist das nicht möglich. Und deshalb schauen wir dann immer verschiedene Blickwinkel auf die gleiche Sache zu erhalten. Mhm. Und das ist immer ganz interessant, ja. Was wir nicht machen, ist, sag ich mal, zum Manager zu gehen und sagen, ja, zeichne mir das mal auf, ja. Weil das ist praktisch eine PowerPoint-Fiktion, die da entsteht. Ja.
Das ist schön, den kann ich jetzt so nicht, aber
ja, den habe ich gerade entworfen.
PowerPoint. Okay, super. Klasse. Jetzt gibt es im klassischen wie der physischen Wertstrom ja so einen Effekt des Batchings. So nach dem Motto, jetzt habe ich hier diese Maschine und wenn ich da 5 gleiche Teile drauf mache und dann anschließend 5 andere Teile, dann muss ich die umrüsten zwischendrin. Und deshalb, um natürlich die Maschine möglichst gut auszulasten, möglichst wenig zu rüsten, weil das ist ja in Anführungszeichen zumindest nicht wertschöpfend, vielleicht nicht verschwendend, aber auf jeden Fall nicht wertschöpfend, tritt sowas wie Batching auf. Also das heißt, ich mache halt 5 und wenn ich irgendwann merke, bah, da kommt jede Woche einer mit 5x5, dann ist die Tendenz irgendwie so, im menschlichen Genom verankert, aus klassischen Vorzeiten, da mache ich halt mal 25 auf einen Schlag, weil da muss ich nur einmal rüsten. Gibt es sowas Vergleichbares auch im Software-Kontext?
Ja, einmal gibt es so eine menschliche Komponente, ja, dieses Work in Progress, ja. Das wird von den meisten so ein bisschen leichtfertig so unterschätzt. Sagt, ja, so dann mache ich eben 3-4 Dinge nebeneinander. Das stört mich ja nicht. Aber das Problem ist einfach, wenn man sich mal selbst in sich selbst reinschaut, was bedeutet das? Man muss immer den Kontext wechseln, ja. Und das bedeutet letztendlich, dass die Arbeit langsamer wird, ja, oder unvollständig, ja, nicht mehr so 100% konzentriert. Ja. Das erkennt man ja auch.
Also das klassische Multitasking letzten Endes.
Ja, genau, richtig. Ne? Und ja, das andere Phänomen ist natürlich so, dass ich nenne es jetzt mal das Scrum-Phänomen, ja, dass man mit Sprints anfängt, ja, man legt dann los und dann kurz vorm Ende des Sprints stellt man fest, oh, jetzt müssen wir, das gesamte Team muss jetzt alles machen, ja, und dann entsteht natürlich so eine Art Druck, ja, dass man plötzlich am Ende des Sprints plötzlich ganz viele Aufgaben auf einmal machen muss, ja, genau, ja. Das ist natürlich auch schädlich. Das wäre das zweite Beispiel. Das dritte ist vielleicht auch was Typisches, ja. Angenommen, ich bin jetzt so Softwareentwickler und habe jetzt, sag ich mal, mein Deployment optimiert. Also ich kann jetzt immer viel schneller deployen. Sag ich mal, ich deploy jetzt in die Testumgebung, ja. Und das geschieht jetzt viel besser als früher. Plus in der Testumgebung wird jetzt, sag ich mal, manuell noch getestet, ja. Und da sitzt jetzt nur eine arme Socke, sag ich jetzt mal. Und die muss laufen, immer neue Pakete testen und kommt gar nicht mehr voran. Ja. Und da entsteht dann auch so etwas.
Ja, dass der sich vielleicht sagt, ja, jetzt kommen die, morgen kommen sie mit dem gleichen und nur diese kleine Änderung, dann lasse ich die eine mal liegen und teste morgen das gemeinsam, oder?
Nee, es kann auch sein, dass dort alles sich verzögert, ja, vom Prozess her. Ja. Dass zwar der Entwickler denkt, er ist jetzt ganz schnell, ja, aber dann letztlich, bis es zur Auslieferung kommt, es doch wieder gleich lang dauert. Ja, ja weil dort eigentlich ein Bottleneck ist, ja, den man aber gemeinsam, wenn man es dann sieht, also kommen wir jetzt wieder auf das gemeinsame Sehen, ja, dann kann vielleicht der Entwickler den Tester helfen, indem er vielleicht Ideen einbringt, wie man Dinge automatisiert, die vielleicht der Tester an sich, vielleicht hat er die Ideen nicht oder ja, das ist dann
weil er ja reingucken kann in seine Blackbox und im Grunde am besten weiß, was er da entwickelt hat.
Genau, ja.
Jetzt gibt es im physischen Kontext noch ein ganz zentrales Element, nämlich den Kundentakt. Und da ist bei mir so ein bisschen das Fragezeichen, auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch entstanden. Gibt es eigentlich so etwas Ähnliches? Weil da habe ich mal so ein bisschen reflektiert aus meinem früheren Leben. Hatten wir so etwas Ähnliches wie einen Kundentakt im Software-Kontext?
Ja, das ist eine gute Frage. Kundentakt, ja, wie definieren wir jetzt Kundentakt? Ja? Ich frage jetzt mal zurück, was ist Ihr Verständnis
über... Ja, spontan kam mir dann der Gedanke, es hat so ein bisschen was mit dem zu tun, so dieses Continuous Integration, dass ich also im Grunde ja ständig in der Lage bin, eine lauffähige Software zu haben. Mhm. Dadurch entsteht dann im Grunde auch das Zweite, nachdem man, oder was Weiteres, wonach man im Lean-Kontext ja so strebt, dieser Flussgedanke. Nicht dieses Ziehende einerseits, sondern halt fließend. Ziehend hat immer noch was Aktives, aber am einfachsten ist es ja, wenn es wie so ein ruhiger Fluss so dahin fließt. Also ständig, und auf den Software-Kontext übertragen, hätte ich jetzt spontan gesagt, eben ständig halt was Laufwerkes zu haben.
Und, genau.
Und ja. bei jeder Kleinigkeit, wo einer sagt, bah, hier, diese Maske gefällt mir nicht, da müssen wir was tun. Und dann fast mit einem Fingerschnippen, plötzlich ist da das neue Eingabefeld da. Ohne dass jetzt hier Tage, wochenlange Integrationsarbeit notwendig ist, die dann genauso lange dauert, bis der Benutzer sein Bedürfnis erfüllt kriegt.
Ja, das gibt es natürlich auch, aber man muss immer auch hier immer die Anwendungsfälle schauen. Ja. Es ist klar, immer Ziel, so einen ruhigen Fluss der Softwareentwicklung herzustellen. Warum? Weil es ein sehr geordneter Prozess und eine stetige Veränderung mitbringt. Die Menschen im Prozess sind dann, sag ich mal, diesen Spitzen, also es entstehen keine Arbeitsspitzen mehr, so wie früher, dass ein Quarterly Release rausgebracht wird, ja, wo dann ganze Pakete zusammengeschnürt werden und am Wochenende werden die installiert, sondern es entsteht vielleicht schon ruhiger Fluss, ja, ruhiger und stetiger Fluss. Was man aber doch beachten muss, es gibt, weil ich schon am Anfang sagte, man sollte jetzt nicht immer erwarten, dass jede Woche ein Produktionsdeployment stattfindet. Ja. Vielleicht gibt es regulatorische Gründe, warum das vielleicht in gewissen Zeiten nicht der Fall sein darf. Ja. Ja, und das ist natürlich schon ein, und da kommen wir auch wieder zum Bogen zum DevOps, ja. Das ist auch dieser Gedanke dieser verschiedenen Flüsse, dieser verschiedenen Wege, die man im DevOps hat. Ja, einmal hat man diesen Flussgedanken, dann hat man natürlich der zweite Weg ist praktisch, wie kriegt man dann ein kontinuierliches Feedback zurück, ja, von dem Anwender, ja. Zurück zum Eingang eines Change Requests, sage ich mal, ja. Dass auch das Bewerb vorhanden sein muss, ja. Und der dritte Weg ist, ist so ein bisschen angelehnt aus diesem berühmten Phoenix-Handbuch. Vielleicht kennen Sie das auch. Ist natürlich auch, dass man in einer Organisation auch immer einen Freiraum für Experimente und Learning haben muss, ja. Warum ist das so wichtig? Weil genau daraus entsteht dann auch Innovation für ganz neue Software, ja. Ja. Oder ganz neue Ansätze, Software zu entwickeln.
Ja, genau. Den Punkt würde ich gucke so ein bisschen Richtung Uhr, den Punkt würde ich ganz zum Schluss noch ganz gerne ein bisschen vertiefen, wie dieser Aspekt kontinuierliche Verbesserung mal in der Softwareentwicklung, im Softwarewertstrom umsetzt. Weil ich auch glaube, und das finde ich immer spannend, wenn ich Unterhaltungen führe mit jemandem, der so im Grunde auf den ersten Blick so ganz weit weg vom klassischen Lean ist und dann aber plötzlich unheimliche Ähnlichkeiten oder auch Lernchancen entstehen. Deshalb, und Sie hatten es gerade auch ein bisschen angedeutet, wie schafft man das im Software-Kontext, immer so diesen Schritt neben sich zu treten und zu überlegen, wie können wir das, was wir tun, auch noch verbessern? Weil das ist jetzt im physischen Kontext auch eine echt große Herausforderung, so nach dem Motto, ah, wir müssen Schrauben machen oder wir müssen Bäume fällen, wir haben aber keine Zeit, die Säge zu schärfen. Mhm.
Jetzt sage ich was sehr Allgemeines. Ja, es hängt auch diesen Impuls, dass man etwas verbessern will, ja, der muss erstmal von sich selbst kommen. Ja, das ist sehr intrinsisch gelagert. Ja, bloß eine Firma muss die Möglichkeit, diesen Freiraum geben, diesen Impuls auszuleben. Ja, also ja. Und was wir eigentlich eingeführt haben beim Experimentieren, also wir haben solche Labs oder Community of Practice haben wir sie genannt, ja, wo dann verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und sag ich mal, gewisse neue Technologien erforschen, völlig erstmal ohne Business Case, ja, sondern praktisch so wie ein Experimentierlabor, ja, und dafür auch gewisse Zeitbudgets bekommen. Und hier finde ich auch zwei Aspekte ganz wichtig. Einmal, dass man neue Dinge lernt mit anderen, also nicht alleine. Und dass man mit Leuten zusammenarbeitet, indem man normalerweise im Produktteam vielleicht nicht zusammenarbeitet. Ja, so ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand rausschaut. Das ist dann, sag ich mal, auch der zweite Aspekt dann bei diesem Community of Practice. Ja, genau. Aber noch einmal sehr wichtig, dass sie, vielleicht muss man das viel mehr lernen, ja, dass die Leute ein bisschen rauskommen aus ihrer eigenen Komfortzone und so ein bisschen Neugier haben, etwas Neues zu probieren und auch zu wagen. Und bei dem Wagen ist auch was ganz Wichtiges zur Risikokultur, ja, eines Firmas. Also Fehler müssen dann auch ein bisschen tolerierbar sein, ja. Absolut. Oder man muss auch Fehler verstehen. Ich habe jetzt so zum Beispiel einen lustigen, ist vielleicht gar nicht so lustiger Fall gehabt. Dann habe ich aus Versehen im Cloud-Bereich, ja, haben wir auch einen Experimentier-Workspace gehabt und da hat mir zu viel Rechte gegeben. Und das hatte plötzlich die Auswirkung, dass eine Userin aus Versehen zu viel gelöscht hat, ja. Und früher im alten Mindset, ja, was hätte man gemacht? Man wäre sofort, sag ich mal, zum Vorgesetzten gegangen und hätte dann Tram-Tram gemacht, ja. Mhm. Aber man muss sehen, okay, das akzeptieren, das ist halt passiert und daraus auch lernen, ja, was können wir dann verbessern, ja.
Einen Impuls ziehen, wie kann ich so eine Situation verhindern, dass zu viele Rechte vergeben werden.
Genau, richtig. Ja, genau.
Im Grunde auch wieder ganz viele Ähnlichkeiten und wo Sie gerade erzählt haben von diesen Runden, da sprang mir sofort der Begriff in den Sinn Quality Circle. Das ist das jetzt, was man im klassischen Produktionsbereich macht, wo man halt einfach auch schlichtweg erstmal die Zeit braucht dafür. Und das ist das Allerwichtigste, wenn ich den Menschen die Zeit nicht gäbe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sie an der Verbesserung nicht mitwirken können. Mhm. Und wenn ich es halt auf die Spitze treibe, dann töte ich jeden Impuls, jede Motivation über das reine Tun hinauszudenken und drüber nachzudenken, was kann ich verbessern. Und das finde ich jetzt hochspannend an unserer Unterhaltung, die ganze Zeit im Grunde schon. Und jetzt zum Schluss nochmal verstärkt, dass es im Grunde immer wieder um die gleichen Sachen geht.
Ja, das ist wirklich interessant, ja.
Lass den Menschen nicht zu 100% aus, wenn du möchtest, dass sie besser werden.
Genau, richtig. Und das darf man auch im ganzen, also Scrum-Ansatz nicht vergessen, ja, Freiräume zu geben zur Weiterbildung oder zum Experimentieren. Ja? Weil wenn man immer in diesem Scrum-Rad ist, in diesen 2-Wochen-Sprints, ja, darf man einfach diesen Aspekt nicht vergessen. Ja? Sonst steigt dann auch im Laufe der Zeit immer eine gewisse Unzufriedenheit bei den Leuten. Ja,
genau. Absolut. Gut, prima. Herr Graumann, ich fand es wieder, ja, da wiederhole ich mich schon fast immer, weil es im Grunde in jeder Episode, aber hier nochmal ganz speziell, weil so auf den ersten Blick die Themen so ganz weit auseinander lagen und trotzdem im Laufe, also für mich zumindest, im Laufe des Gesprächs unheimlich viele Ähnlichkeiten entstanden, die waren ja vorher schon da, aber mir persönlich bewusst geworden sind und ich könnte mir auch vorstellen, dem einen oder anderen Zuhörer, dass es immer wieder im Grunde die gleichen Sachen sind. Menschen Zeit geben, den Kontext zu gestalten, also den Kontext zu gestalten, indem man ihnen Zeit gibt und damit die Chance gibt, zu verbessern, Dinge, über Dinge nachzudenken, was man tagtäglich tut und zu verbessern. Deshalb, ich danke Ihnen da nochmal vielmals für Ihre Zeit, für die interessanten Impulse.
Vielen Dank auch für die Einladung, bei Ihnen zu sprechen. Ja.
Gerne.
Danke. Ja.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Justus Graumann zum Thema Wertströme in der Softwareentwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 246. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.